Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Büroleiter online der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung in Berlin, Stefan Braun. Guten Tag, Herr Braun.
Ich grüße Sie. Guten Tag.
Sie hatten ganz schön viel zu tun heute Vormittag. Wir haben versucht, Sie zu erreichen. Das war nicht leicht. Was war denn das, was Sie so in Atem gehalten hat?
Naja, wir haben in unserer Redaktion vor allem diskutiert heute Morgen über die Grundrente. Also was heißt das eigentlich jetzt und was heißt auch die Präsentation von gestern Abend, wenn die zwei Minister sich in dieser Form erstmal hinstellen oder hinsetzen in diesem Fall und erklären und so. Mhm. Aber jetzt sehr bewusst.
Also Scholz und Heil.
Scholz und Heil und dann aber sehr bewusst erstmal die SPD-Position nochmal wiederholen. Und wir haben dann darüber diskutiert, wie machen wir das im Blatt, wie machen wir das online, was präsentieren wir da.
Und kann ich das jetzt verantworten, dass Sie hier sind? Und haben Sie die Diskussion zu einem Ende schon gebracht oder diskutieren die jetzt in Ihrer Abwesenheit weiter?
Nein, wir haben es tatsächlich erstmal zu einem Ende gebracht. Ehrlicherweise ist unsere Arbeit ja nie zu Ende und eine Tageszeitung oder ein Online-Medium kann auch um 15 Uhr nochmal alles ändern, aber diesen Prozess haben wir erstmal beendet. Also wir wissen jetzt vorläufig, was wir machen wollen.
Okay, das werden wir also dann bald lesen. Sie haben auch diskutiert, haben Sie mir vorhin gesagt, über den YouTuber Rezo, der die CDU in Atem hält. Oder Rezo, muss ich sagen, soll ich sagen. Mit den blauen Haaren, der jetzt wirklich sehr stark in die Öffentlichkeit tritt. Man hört schon, ich kannte ihn vorher nicht, aber jetzt habe ich ihn kennengelernt. Wir werden gleich darüber sprechen, was er tut, wie er es tut, ob das nicht auch zum Beispiel eine Zeitung wie die Süddeutsche in Atem halten wird. Kurz vor der Europawahl lehrt ein YouTuber also die Union das Fürchten. Das ist Rezo, blaue Haare, eigentlich Musiker und Comedian. Jetzt aber profiliert er sich als politischer Kommentator, äußert sich 55 Minuten lang zur Politik der CDU und der CSU. Er nennt das selbst ein Zerstörungsvideo. Nicht, weil er da versuchen würde, jemanden zu zerstören, sagt er, sondern weil die CDU sich ja selbst zerstöre. Er hätte sich mal kundig gemacht und...
Fuck, ist das heftig. Ich habe nicht gewusst, wie heftig das ist. Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen, wie sie gegen deutliche Expertenmeinungen Politik machen, wie sie sich augenscheinlich an verschiedenen Kriegsverbrechen beteiligen, wie sie Propaganda und Unwahrheiten gegen die junge Generation einsetzen, wie bei ihrer Politik die letzten Jahrzehnte die Reichen immer mehr gewinnen und alle anderen immer mehr ablosen. Und ich zeige, dass nach der Expertenmeinung von zigtausenden deutschen Wissenschaftlern die CDU aktuell unser Leben und unsere Zukunft zerstört.
So, also der YouTuber Rezo, Stefan Braun. Taugt dieses Video dazu, den politischen Diskurs in Deutschland positiv aufzumischen?
Das ist eine sehr spannende Frage. Alles, was Sie jetzt gerade vorgespielt haben, ist ja in seiner Radikalität und Verkürzung erstmal eine Zuspitzung, die bei mir immer die Haare zu Berge stehen lässt, weil ich vor diesen Vereinfachungen, egal wo sie herkommen, Sorge habe. Gleichzeitig ist es natürlich unverkennbar. Er hat binnen weniger Tage mehr als 3 Millionen Leute, die sein Video angesehen haben. Das ist deutlich mehr als das, was ARD und ZDF mit irgendwie, wir laden die Spitzenkandidaten ein und diskutieren mit denen über Europa überhaupt erreicht haben. Also da ist ein Qualitätswechsel vorhanden, den muss man unbedingt ernst nehmen. Und jetzt sage ich mal spontan, dass er sich auf das Feld der Politik begibt, auch mit der Leidenschaft, mit der er das tut, das gefällt mir im Grunde. Und natürlich glaube ich, dass das, und das hört man ja auch, nicht nur bei 15-Jährigen, 20-Jährigen, 25-Jährigen, sondern bei ganz vielen Leuten ankommt, weil er in seiner Zuspitzung sozusagen auch die Verantwortlichkeiten, was in der Politik gern passiert, nicht verschwimmen lässt, sondern eben zuspitzt, sehr harte Linien zieht. Also ja, ich glaube, dass er politisch eine Veränderung auslöst. Ich glaube auch, dass es viele Leute gibt, die sich erstmal von dieser Grundhaltung anstecken lassen. Und wenn,
von der kritischen Grundhaltung.
Von der kritischen Grundhaltung, aber vielleicht auch von, sagen wir mal, in weiten Passagen geht es ja nicht nur, jetzt am Anfang das, was wir gerade gehört haben, war CDU. Faktisch geht es ja darum, dass er auch irgendwie eine Beschreibung dieser Erde und des Klimawandels vornimmt. Und an diesen Stellen finde ich ihn auch, weitestgehend weiß er selber, dass er da recht hat, während er bei der Zuspitzung, die CDU ist an allem schuld, wahrscheinlich nicht ganz so recht hat. Aber die Wirkung erzielt er mit der Provokation.
Ja, jetzt hat die CDU gleich gesagt, da werden wir doch gleich mal antworten. Und heute im Laufe des Tages soll ein Gegenschlagvideo veröffentlicht werden. Ist das eine gute Art, da zu antworten?
Wahrscheinlich schon, das, oder?
Mal sehen, wie das ausfällt.
Also das Problem ist doch, die Frage ist, wie fällt das aus? Das kann furchtbar peinlich werden, wenn man irgendwie versucht, ihn zu kopieren und dann irgendwie das Gegenteil behauptet. Das kann peinlich werden, wenn man die Sprache versucht zu kopieren. Das ist nun seine Sprache. Das ist auch sein Feld, ob man sich auf dieses Feld begeben soll. Ich bin hin und her gerissen. Wir haben heute Morgen in der Redaktion ja auch ziemlich ausführlich darüber geredet, was ist gut daran, was ist schwierig daran, was ist heikel, wie könnte man oder wie sollten wir als Medium auch damit umgehen. Und natürlich sind wir alle zu dem Schluss gekommen, selbstverständlich müssen wir ihn sehr ernst nehmen. Wenn man ihn sehr ernst nimmt, müsste man an bestimmten Stellen auch sagen, Junge, die Vereinfachung ist nicht unproblematisch. Mhm. Du bist vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu hart und zu billig und würdest das immer dann kritisieren, wenn es die AfD tut. Vielleicht solltest du bei dir selber auch gucken.
Er belegt ja alles mit Quellen. Also man sieht vor allem auch am Anfang des Videos, immer wenn er sagt, was er sagt, Statistiken dazu, Kurven, die das belegen. Ich würde gerne noch mal ihn selbst zu Wort kommen lassen hier.
In den letzten 36 Jahren war die CDU 29 an der Macht. Das heißt, wenn die gut im Wirtschaften wäre und Politik für alle Schichten des Landes machen würde, dann würden wir das ja in den Statistiken sehen können. In diesem Zeitraum ging die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Die ärmsten 50% haben immer weniger Geld und die reichsten 10 immer mehr Geld. Dazu stieg die Armut in Deutschland in den letzten Jahren konstant an. Und es sieht auch nicht danach aus, als ob sich das in naher Zukunft ändern wird. Dazu werden auch die meisten Reichen nicht deswegen reich, weil sie hart arbeiten oder fleißig sind, sondern durch Erben und Schenkungen. Also die Kinder von reichen Eltern erben einfach gut und fertig. Vor ein paar Jahrzehnten war das noch anders. Da hat man sich sein Vermögen noch zum größten Teil selbst erarbeitet.
Ja, das ist eben so ein ganz gewisser Ton, auch unterlegt mit dieser Musik, der erstmal sehr eingängig ist. Und dann hat man so das Gefühl, naja, das wird schon stimmen, was er da sagt. Aber könnte letztendlich sein, dass doch ein paar reiche Leute hart arbeiten und fleißig sind und dass nicht alle nur Erben sind, zum Beispiel, wenn ich jetzt nur einen Punkt rausnehme.
Ja, ich finde es ein sehr gutes Beispiel, weil ich an dieser Stelle auch sagen würde, entweder ist die CDU schuld oder wir haben eine solche Erbensituation. Und für diese Erbensituation können die allermeisten Menschen überhaupt nichts. Das ist auch nicht präzise und solitär eine Entscheidung der CDU, dass jetzt plötzlich die Leute erben, sondern es ist eine Frage, wie hat sich die Generation entwickelt, in was für einer Situation sind wir jetzt insgesamt als Gesellschaft. Da finde ich genau diese verantwortliche Zuspitzung problematisch. Trotzdem kann man sagen, wir müssten jetzt eigentlich die Erbschaftssteuer abschaffen, am besten irgendwie alles in Kollektiveigentum. Soweit geht er aber nicht, sondern er ist an der Stelle sozusagen schwammig genug, um seine These irgendwie behalten zu können. Das Zweite, was ich hochproblematisch finde, auch wenn ich selber an der Stelle immer über mich selber sagen würde, ich bin da sehr sensibel. Wir reden nachher ja auch noch über ein paar andere Themen, da kommen wir wieder darauf zurück. Aber die Leute sind einfach immer ärmer geworden. Ja, und trotzdem finde ich, gerade an der Stelle sollte man ein bisschen die Relation wahren, in was für einem Land wir leben und ob wir wirklich immer nur, die sind ärmer, die sind reicher, das Land ist viel ärmer geworden. Und wenn ich dann gucke, wie es zu belegen versucht, jedenfalls das Video selber geht über diese ganzen Quellen rasend schnell hinweg.
Absolut, man kann das so schnell gar nicht erfassen. So ich meine, aber natürlich ist es richtig, es gab anhaltenden Wirtschaftsaufschwung, aber nicht alle haben gleich davon profitiert. Also da stimmt es ja, dass das sind ja durchaus Studien, die es gibt, die meisten Einkommensgruppen haben von dem Wirtschaftsaufschwung profitiert, nicht aber die untersten.
Das ist richtig, hat aber auch ein bisschen unterschiedliche Ursachen. Ich würde gerne, wenn man kann, da ein bisschen präziser drauf gucken. Mhm. Nicht alles ist Regierungspolitik, nicht alles ist sozusagen Gott gegeben. Wir leben Gott sei Dank tatsächlich in einer sozialen, demokratischen Marktwirtschaft. Wir haben damit auch natürlich immer irgendwie Auswüchse, aber dass bestimmte Leute nicht hochkommen, hat sehr unterschiedliche Ursachen. Und darüber zu diskutieren, wäre sinnvoll, auch mit ihm. Also es gibt natürlich auch eine Kultur, nicht groß und ich würde das nie per se kritisieren, aber es gibt Leute, die werden in eine Hartz-IV-Situation hineingeboren und kommen nicht mehr raus. Das liegt aber nicht immer nur an denen, die das Hartz-IV finanzieren, es liegt manchmal auch an der Kultur, in der die Menschen sich bewegen, ohne da jetzt Schuldzuweisungen zu machen. Ich will nur seine Vereinfachung an der Stelle ein bisschen kritisieren.
Ja, aber wir spüren schon, es kommt eine Diskussion in Gang. Diese Diskussion wird aufgegriffen von Ihnen, von der Süddeutschen, Absolut. Wie ich höre. Die wird auch von der CDU aufgegriffen werden. Und wir werden mal sehen, welche weiteren Argumente sozusagen noch ausgetauscht werden. Stefan Braun hier zu Gast in Studio 9. Die Braunkohleregionen in Nordrhein-Westfalen und in Ostdeutschland, die müssen nach dem beschlossenen Kohleausstieg in den kommenden 2 Jahrzehnten ihre Wirtschaft neu ausrichten. Das ist mal Fakt, so ist es und dafür brauchen sie Unterstützung. Wie kann sie aussehen, diese Unterstützung? Das Bundeskabinett hat heute die Eckpunkte für das sogenannte Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen verabschiedet und das sieht vor, in den kommenden 20 Jahren insgesamt 40 Milliarden Euro bereitzustellen für neue Arbeitsplätze, für eine neue Infrastruktur, auch für das Ansiedeln von Behörden in diesen Regionen. Hier zu Gast an meiner Seite in dieser Stunde von der Süddeutschen Zeitung Stefan Braun. Herr Braun, es gibt ja Leute, die sagen, das, was jetzt da beschlossen worden ist, das ist eigentlich die falsche Politik. Reint Grob zum Beispiel, Chef des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsförderung in Halle, sagt:
Wenn man verhindern will, dass bei den anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland die AfD stärkste Partei wird, dann kann man das erklären. Das ist eine politische Entscheidung, aber aus ökonomischer Sicht, es ist sicherlich eher rausgeschmissenes Geld. Ich würde sagen, es ist ein sehr, sehr, sehr großes Wahlgeschenk an einzelne Bundesländer im Osten.
Also er sagt, aus politischer Sicht okay, aber ökonomisch einfach eigentlich Quatsch.
Ja, er hatte solche Auftritte schon häufiger hingelegt. Ich bin jetzt kein absolut ausgewiesener Wirtschaftsexperte und trotzdem, wenn ich ihm zuhöre, dann wird es mir eigentlich in der Regel immer kalt. Nicht, weil ich per se sagen würde, dass er mit allem, was er sagt, Unrecht hat, sondern weil ich das Gefühl habe, eigentlich steckt da überhaupt keine Empathie für die Leute drin. Und das gilt für mich insbesondere für die Menschen in Ostdeutschland, wo ich mich tatsächlich frage, kannst du einfach mal sagen, also erstens, sorry, da wo ihr jetzt irgendwie 30 Jahre gearbeitet habt, das ist halt jetzt einfach out. Und irgendwie euch da jetzt irgendwie Brücken zu bauen, bringt auch nichts, weil ökonomisch die Zahlen geben es nicht her. Lasst es doch bitte bleiben. Ich glaube, das ist politisch unverantwortlich. Politik kann das nicht machen. Und die Politik könnte es erst recht nicht machen, nach dem, was viele, viele Leute in Ostdeutschland ja noch sehr viel stärker als in Westdeutschland in den letzten 30 Jahren erlebt haben, nämlich unentwegt mehrere Brüche hintereinander, Erwerbsbiografien, die 2-3 Mal ganz neu gebaut werden mussten. Und der Ausgangspunkt war, dass sehr viele Leute im Westen, sehr vielen Leuten im Osten gesagt haben, das, was ihr bisher gemacht habt, also bis 1989 und 90, ehrlicherweise, das ist nichts mehr wert, eure Fabriken sind nichts wert und so.
Okay,
in dieser Botschaft
natürlich
Kannst du das nicht machen.
Ja, also und die Menschen in der Lausitz zum Beispiel sagen natürlich, ja, was wird denn jetzt aus uns? Und da möchten wir doch bitte eine Antwort und wir möchten bitte Unterstützung haben. Aber gleichzeitig ist es ja schon eine Frage. Das ist ja sehr viel Geld. Dieses Geld kann jetzt auch gerade aufgebracht werden, weil viel Geld in den Kassen ist. Aber ist es nicht, wenn man doch ein bisschen ökonomisch denkt, gar nicht so eine schlechte Idee zu sagen, wir stärken doch lieber die Ballungsräume, zum Beispiel Leipzig, Halle und letztendlich auch Berlin. Und letztendlich muss es dann doch Gegenden geben, die als ländliche Räume sozusagen sind, wo dann tatsächlich nur noch geschlafen wird und gelebt wird so und dann fährt man zum Arbeiten woanders hin. Ich weiß, das ist sozusagen ein gefährlicher Gedanke, weil das, was Sie eben gesagt haben, stimmt natürlich und die Menschen in der Lausitz haben recht, wenn sie sagen, wir sind hier und wir wollen hier auch bleiben. Trotzdem ändert sich eben vieles und es ist ja die Frage, wie Geld gut investiert werden kann.
Ja, das Letzte ist doch entscheidend. Die Frage ist ja nicht, wir pumpen da Geld rein und befriedigen die Seelen und dann ist es uns auch völlig egal, was aus diesen 40 Milliarden wird. So ist es ja nicht gemeint. So jedenfalls würde ich es auch für falsch halten. Was wichtig ist, dass man sozusagen nicht einfach sagt, also die Ballungszentren sind eher am wichtigsten, also das ganze Geld da rein, damit die irgendwie noch mehr Ballungszentrum werden, sondern was mir fehlt und was natürlich hochgradig ärgerlich ist, ist ja gerade, wenn man sich die Lausitz anschaut, wenn man sozusagen die Kombination der langen Strecken zwischen Leipzig und Cottbus und Chemnitz und so weiter ansieht, auch in Brandenburg zum Teil, dann sind da in den vergangenen Jahren, und das ist ein Ausgangspunkt, ist der öffentliche Nahverkehr nicht gestärkt, sondern dramatisch geschwächt worden. Also wenn ich sozusagen intelligent bin und mir die Mietpreise in Dresden, Chemnitz, Leipzig, Halle und so weiter anschaue, dann wäre es eigentlich schon vor Jahren notwendig gewesen zu sagen, wir sehen, was da auf die Menschen zukommt. Wir sehen auch, dass da sozusagen die Kernbranche irgendwann verloren geht. Aber warum verbinden wir nicht durch einen modernen öffentlichen Nahverkehr die verschiedenen Regionen so, dass die Leute eben dann, wenn er wirklich modern und gut ist, auf dem Land leben können und in den Städten arbeiten können. Damit verbunden wäre ein Einstieg in alles andere, was jetzt geplant ist. Nämlich, dass du Forschungszentren dann auch mal dorthin stellst. Das kannst du machen. Das hat Bayern hervorragend gemacht, nachdem es irgendwie in den 50er Jahren noch Agrarland war. Also keiner soll sagen, das würde nicht funktionieren. Ich glaube, es kann funktionieren. Das Gleiche gilt für Behörden. Das tut natürlich mancher Behörde weh, dass sie jetzt umziehen soll. Das halte ich trotzdem für richtig und das halte ich auch nicht für hinausgeschmissenes Geld. Mich stört, dass jetzt sozusagen Leute sagen, naja, 40 Milliarden und die sind ja irgendwie nur zur Seelenbefriedigung. Wenn es so wäre, wäre es schlecht. Aber das ist eigentlich nicht der Ansatz.
Okay, also Sie haben doch Vertrauen, dass es gut investiert wird und dass zum Beispiel durch die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs dann die ländlichen Räume angebunden werden können an die Ballungszentren. Noch 4 Tage bis zur Europawahl und in dieser Zeit denken wir viel über Europa nach. Auch deswegen, weil die EU natürlich hier und da in der Krise ist, auch weil Österreich jetzt so sehr in die Krise gerutscht ist. Wir fragen uns, wie sich das auf die EU auswirken kann. Ganz grundsätzlich die Frage nochmal an Sie, Stefan Braun von der Süddeutschen, der Sie heute hier mein Gast sind in Studio 9 in Deutschlandfunk Kultur. Ist die EU für uns eine Wertegemeinschaft oder eine Wirtschaftsgemeinschaft?
Für mich ist es eine Wertegemeinschaft. Ich glaube, dass es aber auch viele Leute gibt, die immer vor allem die Wirtschaft mit der EU verbunden haben, weil sie wunderbar davon profitiert haben und sich über viele andere Fragen lange Zeit eigentlich gar keine Gedanken machen mussten, da es ja auch über Jahrzehnte eher immer aufwärts ging. Das mit den Werten ist so eine Sache, wenn ich sozusagen Solidarität als Grundwert innerhalb der EU mal herausgreifen will, dann ist natürlich Solidarität immer dann schön, wenn man sie kriegt, weil die anderen endlich zu einem stehen. Aber unheimlich schwer, wenn du selber die Solidarität mal geben sollst, weil es anderen in der EU nicht so gut geht. Und das hat sich leider bislang nicht wirklich gut entwickelt in den letzten Jahren.
Aber es hat am Anfang funktioniert. Und die These ist oft, es hat funktioniert, weil man den Krieg erlebt hatte, diesen Zweiten Weltkrieg, der mit diesem großen Desaster insgesamt in Europa geendet hat. Wir haben heute früh gesprochen mit Ian Kershaw, dem britischen Historiker, der gerade das Buch Achterbahn geschrieben hat, in dem er sagt, Europa fährt Achterbahn. Und lange Zeit, meint er, war es der Wert des Friedens, der uns zusammengehalten hat. Aber er meint, dieser Wert zieht nicht mehr.
Inzwischen sieht man, dass diese Parole, wir haben den Frieden Europas gerettet, nicht ausreicht. Also für die jüngere Generation ist es selbstverständlich, dass man Frieden in Europa hat. Man braucht jetzt wenn man so beim heutigen Jargon bleibt, braucht man ein neues Narrativ für Europa, um neue Initiativen vorzubringen, um neue Begeisterung für Europa zu erwecken.
Würden Sie dem zustimmen, brauchen wir ein neues Narrativ oder ist dieser Wert Frieden eigentlich immer noch einer, auf den wir uns gemeinsam einigen können?
Naja, ich würde ihm völlig zustimmen, dass das als Emotion total verloren gegangen ist bei vielen Leuten, natürlich vor allem bei den jüngeren Leuten. Jetzt geht es mir so, ich bin Mitte 50. Und habe gerade sozusagen sehr viel mit alten Familiendokumenten zu tun und entdecke nochmal die Geschichte meines Großvaters, der in beiden Weltkriegen war, nach dem Krieg Gewerkschafter war, Gemeinderat war, der in den 50ern einer der ersten war, der dann in die Partnerstadt nach Frankreich gefahren ist. Ich glaube, die Emotionen, die ihn damals bewegt haben, das können wir uns fast nicht mehr vorstellen, weil alles so vermeintlich selbstverständlich ist. Das Schlimme an dieser Situation ist, dass wir genau jetzt, wo wir einerseits die Sensibilität für die Bedeutung verloren haben, wieder von allen Seiten attackiert werden. Ich würde das fast konsequent so nennen. Also es gibt einfach Kräfte um uns herum, die unsere liberale, weltoffene Lebensweise infrage stellen, die unsere Friedfertigkeit infrage stellen, die provozieren.
Ich meine Russland,
ich meine die Art, wie inzwischen ein amerikanischer Präsident Bündnisse schmiedet oder zerstört, wie es ihm gerade passt, der mit radikalstem Egoismus auf der Welt agiert und den Nahen Osten im Zweifel auch in die Luft sprengen würde, weil er das Öl nicht mehr braucht. Also es gibt genau in der Phase, wo wir die Sensibilität für die Bedeutung dieses Friedensprojekts verlieren, unheimlich viele Versuche von außen genau dieses Element in Frage zu stellen oder zu zerstören. Ich meine damit auch Versuche der Chinesen und der Russen, sich einzukaufen, sich einzelne Partnerstaaten innerhalb der EU gefügig zu machen, indem sie Autobahnen finanzieren oder Häfen bauen. All das passiert nicht mehr mit dem offenen Panzerangriff, sondern mit vielen subtilen, kleineren Dingen, die alle an unserer Loyalität und unserem Zusammengehörigkeitsgefühl nagen. Und das ist bedrohlich.
Das ist bedrohlich. Insofern könnte das ja der Moment sein, wo das Zusammenhaltsgefühl wächst. Tut es aber erstaunlicherweise irgendwie eher nicht. Also vielleicht eher doch. Also das werden wir jetzt auch während der Europawahl ja sehen. Wie viele Leute werden zur Wahl gehen? Wen werden sie wählen? Ich bin sehr, sehr gespannt.
Also ich finde, es fällt einem in diesen letzten 2-3 Wochen auf, wie viele Leute in Funktionen, also jetzt, ob das der BDI ist, also die deutsche Industrie ist, ob das der Lehrerverband ist, ob es die Deutsche Nationalstiftung ist mit dem Vorsitzenden Horst Köhler und Peer Steinbrück. Es gibt im Augenblick wahnsinnig viele Appelle von allen möglichen Leuten, dass sie sich bewusst machen, was Europa eigentlich heißt und das Gott sei Dank nicht mehr nur auf diese ökonomische Schiene heben. Also es gibt sozusagen eine Elite, ist ja ein bisschen blöderweise desavouiert, aber es gibt eine große Gruppe von Leuten, die wissen, wie es eigentlich um Europa steht, die sehr dafür werben und dafür kämpfen, mehr mein Eindruck als vor den letzten Europawahlen. Und trotzdem haben wir keine Ahnung, wie das am Sonntag ausgeht. Also
in der Tat. Wenn wir mal davon ausgehen, dass tatsächlich diese Menschen, die Sie jetzt genannt haben, diese Appelle formulieren, aber viele andere doch sagen, also im Grunde weiß ich nicht, was mir diese EU eigentlich bringt, ist eben die Frage, was können Werte sein, die, wenn man sagt, es ist eine Wertegemeinschaft, die noch ziehen? Auch dazu haben wir Ian Kershaw befragt.
Die Werte entstehen eigentlich aus Strukturen und aus handfesten Interessen. Das heißt, man muss Wege finden, um diese handfesten Interessen nochmal zu erzeugen, um klarzustellen, dass Europa eigentlich die beste Lösung ist, um zu sagen, dass Europa sozusagen einen Mehrwerteffekt hat gegenüber den Nationalstaaten.
Also Werte entstehen aus handfesten Interessen, sagt er. Ich habe mich gefragt, das könnten dann doch Werte tatsächlich sein wie Sicherheit und doch auch wie wirtschaftliches Wohlergehen.
Ich habe jetzt, glaube ich, die Schwierigkeit, dass ich wirtschaftliche Sicherheit noch nicht als Wert beschreiben würde, sondern als Gewinn oder als gewichtiges Ergebnis, an dem wir alle hängen. Ich teile das völlig und ich bin sozusagen am meisten frustriert, nicht weil ich irgendwie Emmanuel Macrons Vorschläge alle richtig finde, dass es so wenig übrige Vorschläge gibt, dem Publikum stärker zu erklären und auch den Menschen zu erklären, in was für einer Situation wir tatsächlich stecken. Es ist ja nicht so, dass es nicht unheimlich viele Anlässe gäbe, zu sagen, Europa muss sich ganz neu und auch in einer neuen Art zusammenfinden, will es tatsächlich gegen ein ganz starkes China, gegen ein relativ starkes Amerika seine eigenen inneren Überzeugungen weiter durchsetzen. Will es auch wirtschaftlich bestehen? Man kann im Augenblick gucken, wer macht die größten Gewinne? Wo sind die neuen großen Internetkonzerne? Ganz viel ist da nicht mehr Europa. Gleichzeitig kann man sehen, wir reden immer oder viele reden oft schlecht über die Kommission, aber die Europäische Kommission ist im Augenblick auf der Welt die einzige Institution, die doch Regularien fürs Internet durchgesetzt hat und das auch weiter tun will. Eigentlich ganz in unserem Sinne, weil wir der festen Überzeugung sind, dass das Internet eben nicht total privatisiert werden soll wie in Amerika und auch nicht total verstaatlicht und damit sozial überwacht werden soll wie in China. Also es gibt wahnsinnig viele Anlässe, eigentlich mehr zu tun. Und es gibt offenbar entweder zu zögerliche Politiker oder zu wenig Möglichkeiten, die Gesellschaften in Europa noch so für neue Ideen zu begeistern, dass man wirklich sagt, schaut euch an, das ist eine Schicksalsfrage. Viele Leute finden das Wort Schicksal ganz schwierig. Ich finde, es ist in der Tat eine Schicksalsfrage für Europa, ob wir zusammenbleiben oder nicht.
In Österreich werden die Ministerien, die bisher die FPÖ inne hatte, mit Spitzenbeamten jetzt besetzt. Um 13 Uhr werden sie vereidigt vom Bundespräsidenten van der Bellen. Hier zu Gast an meiner Seite der Büroleiter online der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung, Stefan Braun. Was meinen Sie, wird Bundeskanzler Kurz auf diese Weise jetzt zeigen können, dass er handlungsfähig ist, dass er krisenfest ist, dass er gewillt ist, weiterzumachen, auch mit diesem Misstrauensvotum am Horizont? Was ja am Montag anberaumt sein soll?
Er will das unbedingt. Er will natürlich keine Lücke lassen und nicht den Eindruck erwecken, dass er irgendwie Schwäche an den Beinen hat. Ob ihm das gelingt, ich kann es nicht sagen. Es gibt ja viele Prognosen für die Abstimmung am Montag, also dieses Misstrauensvotum im Nationalrat in Wien. Ich glaube, dass dieser Schritt wichtig ist, einfach um irgendwie keine Lücke zu lassen. Und trotzdem sieht es im Augenblick danach aus, als ob er dieses Misstrauensvotum wahrscheinlich verlieren wird. Es wird eine spannende Frage sein. Ich finde ganz, ganz spannend, wenn man jetzt irgendwie uns und Österreich vergleicht. Man merkt jetzt, dass im Grundgesetz mit dem konstruktiven Misstrauensvotum doch eine sehr kluge, intelligente Variante drin ist, die nicht einfach sagt, okay, jetzt sprechen wir dem Kanzler das Misstrauen aus und dann wird automatisch das Kabinett entlassen, sondern du musst die Alternative bieten. Österreich hat diesen Passus nicht und man kann jetzt gerade wirklich wie unter dem Brennglas studieren, wie heikel das ist, wenn man diesen Passus nicht hat.
Mhm, weil dann danach einfach mal alles zur Disposition steht und man wirklich gucken muss, wie es dann weitergeht.
Ganz genau.
Dennoch wird das eben beantragt oder die kleine Partei Jetzt, Liste Pilz, hat diesen Misstrauensantrag gegen Kurz eingebracht, möchte die gesamte Regierung aus dem Amt entlassen wissen. Wir haben heute früh mit Peter Pilz gesprochen, beziehungsweise nicht wir, sondern der Deutschlandfunk in Köln, über den Bundeskanzler, über Sebastian Kurz.
Und dann hat er etwas getan, wofür wir überhaupt kein Verständnis haben, nämlich gesagt, lass uns doch weiter zusammensitzen, lass uns doch zusammenbleiben. Strache muss gehen und wenn ihr uns jetzt noch das Innenministerium gebt, dann können wir einfach so weitermachen. Und er hat so getan, als hätte er dann eine andere freiheitliche Partei, nur weil seine eigene Partei die Macht ausbaut und das Innenministerium übernimmt. Und diese Bereitschaft, mit den Freiheitlichen einfach weiterzumachen. Das hat alle Grenzen der politischen Unverschämtheit und Verantwortungslosigkeit überschritten. Wir haben bei Kurz nicht die Garantie, dass er sich nie wieder mit solchen Leuten ins Bett legt, sondern wir haben bei ihm die Garantie, dass er das nächste Bett sucht, wo wieder Freiheitliche drin liegen.
Das sagt also Peter Pilz, da hört man so richtig den Frust.
Ja, jetzt muss man wissen, dass Peter Pilz auch eine sehr spezielle Figur ist. Der hat ja auch quasi mit einem kleinen Coup vor der letzten Nationalratswahl die Grünen gesprengt, in die Luft gesprengt. Auch nicht gerade ein Meister der Loyalität. Ich würde jetzt mal die Rhetorik bei Herrn Pilz ein bisschen runterschrauben. Ganz so hart würde ich es wahrscheinlich nicht beschreiben. Ich glaube tatsächlich, dass der Kurz natürlich das Problem hat, dass er einerseits irgendwie als Kanzler immer verantwortlich ist für die Kontinuität. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Du kannst nicht einfach alles auflösen. Und auf der anderen Seite ist natürlich der Konflikt, der mit dem Video und der Art, wie Heinz-Christian Strache quasi da über das Regierungshandeln und über Politik gesprochen hat, ein solcher Sprengsatz gewesen und auch eine solche Art von Aggression, die jetzt plötzlich aus einem sehr geschlossenen Gebilde, das muss man ja einfach sagen, die ÖVP-FPÖ-Regierung war, glaube ich, so geschlossen wie keine vorher. Nicht etwa, weil die so wahnsinnig einig waren, sondern weil die auch eine Art von harter Struktur über alle Öffentlichkeitsarbeit gelegt haben in Wien. Und jetzt hat es mit einem Schlag ist alles aufgerissen, quasi in der Luft gesprengt. Und jetzt gibt es so viel Aggression untereinander, dass es, da hat der Pilz schon recht, absurd klingt, einerseits sich so zu beschimpfen, um dann zu glauben, man könne irgendwie mit ein paar anderen Leuten aus der FPÖ weitermachen wie bisher. Man muss immer dran denken, Norbert Hofer sieht zivilisierter aus, ist aber in der Sache, im Nachdenken, in dem Gestus, in den programmatischen Überzeugungen nicht viel anders als Herr Strache, nicht viel anders als Herr Kickl. Also sozusagen die Absurdität ist dadurch entstanden, dass man sich jetzt so beschimpft auf offener Bühne und man kennt es ja manchmal, je geschlossener vorher das Gebilde war, desto mehr fliegt es auseinander. Mhm. Diese Situation hat er.
Sie denken, er wird das vielleicht verlieren, der Bundeskanzler Kurz. Ich bin gar nicht so sicher. Also mein Stand der Dinge ist, dass es ja die SPÖ zumindest gesagt hat, sie weiß noch nicht genau, wie sie abstimmen wird. Selbst die FPÖ hat gesagt, sie weiß es noch nicht genau. Und wenn die FPÖ zum Beispiel denkt, dass sie dann nach den Neuwahlen doch wieder eine Koalition schmieden wollen würde, eventuell, wie es die jetzt gegeben hat, dann wäre es ja auch nicht sehr sinnig, jetzt dem Herrn Kurz das Misstrauen auszusprechen. Da sind ja verschiedene, sagen wir mal, Schwierigkeiten schon im Weg.
Es sind wahnsinnig viele Stränge sozusagen offen, ohne dass man sagen kann, was machen die am Montag. Ich würde jetzt auch nicht auf irgendein Ergebnis wetten. Allerdings, wenn ich mir anschaue, in welcher Situation die SPÖ ist, auch in welcher Situation durch die Attacken, auch durch diese Kampfeslust, auch durch die Vokabeln, die zum Beispiel ein Herr Kickl jetzt nochmal gegen den österreichischen Kanzler Kurz verwendet hat. Ich kann mir schlechterdings nicht vorstellen, dass du sozusagen dem gleich wieder das Vertrauen aussprichst, aus taktischen Motiven, weil du vielleicht im Herbst wieder mit ihm zusammenarbeitest. Mhm. Ich glaube, Wie gesagt, glauben heißt nicht wissen, aber meine Einschätzung im Augenblick wäre, dass das eigentlich nicht die Perspektive ist. Und deswegen ist die Emotion so stark. Die SPÖ steht vor der schwierigen, für sie auch schwierigen Frage, kann sie eigentlich mit jemandem, der vor 2 Jahren entschieden hat, mit dieser Partei zu kooperieren, jetzt wissend, was das letzten Endes bedeutete, irgendwie sagen, wir sprechen ja trotzdem das Vertrauen aus, ist ja auch ganz schwierig. Und das taktische Motiv kommt noch dazu. Dann kämpft sie gegen einen Kanzler. Wenn sie ihm das Misstrauen ausspricht, kämpft sie möglicherweise gegen einen, der dieses Kanzleramt hat verlassen müssen. Das ist eine andere Ausgangslage für den Wahlkampf. Ja.
Wollen wir doch noch einen Mann hören, der versucht, in Österreich die Stränge zusammenzuhalten. Das ist der Bundespräsident Alexander Van der Bellen.
Politikerinnen und Politiker wollen das Leben in einer Gesellschaft verbessern. Und sie ordnen diesem Ziel für gewöhnlich sehr viel unter. In ihrem Privatleben und in anderen Bereichen. Manchmal kommen sie von ihrem Weg ab, überschreiten Grenzen, verletzen Menschen, zerstören Vertrauen. Und in diesem Sinne entschuldige ich mich für das Bild, das die Politik bei uns gerade hinterlassen hat. So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht. Aber das müssen wir alle gemeinsam beweisen.
Das ist schon eine wichtige Rolle, die er gerade spielt, ne?
Ja, natürlich ist gerade dieser Auftritt, würde ich sagen, so leise der Auftritt ist, so spektakulär ist die Botschaft. Und du brauchst natürlich solche Stimmen, ganz klar.
Stefan Braun von der Süddeutschen hier zu Gast. Deutschlandfunk Kultur, hören Sie Studio 9 heute mit Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung. Die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, hat heute neue Richtlinien herausgegeben, ethische Richtlinien zum Umgang mit künstlicher Intelligenz. Und das passt gut, denn heute kommt ein Buch auf den Markt vom britischen Autor Ian McEwan, Maschinen wie ich heißt das. Und mit ihm haben wir gesprochen und er sagt, wie er das so sieht, wenn sich, wie in seinem Buch zum Beispiel, eine Freundin, also die leben zu dritt zusammen, beziehungsweise erst zu zweit, dann kommt der Roboter dazu und dann verliebt sich die Freundin in den Roboter. Wie kann man so einen Roboter sehen? Was sagt er?
The modern text for technology and science.
Die moderne Vorlage für die Bedrohung durch Technologie und Wissenschaft ist Mary Shelleys Frankenstein. Das Monster wird dort zum Mörder und zu einer andauernden Warnung. Ich sehe das etwas anders. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Erfinder dieser künstlichen Menschen ihnen unsere allerbesten Eigenschaften geben. Vielleicht finden wir uns sogar zwischen Wesen wieder, die freundlicher und moralischer sind als wir.
Who are kinder than us and more moral than us.
Das klingt gut, oder, Herr Braun?
Ach, es wäre wunderbar, wenn das so käme. Und natürlich glaube ich sogar auch, es wird Institutionen, Firmen, Forschungseinrichtungen geben, die genau das versuchen, die auch versuchen sozusagen, das in dieses neue Gehirn vor allem positive Dinge einzuspeisen. Und man kann nur hoffen, dass das besonders viele sind. Meine Skepsis ist halt groß. Und auch wenn die Analogie nicht immer geht, ich habe noch eine relativ kleine Tochter und ich staune manchmal in der Kita oder jetzt inzwischen in der Schule auch, mit welcher Leidenschaft wir eigentlich versuchen, unsere Tochter zu einem sozialen Wesen zu erziehen und wie mit was für unsozialen Wesen sie manchmal in der Schule schon im kleinen Alter konfrontiert wird.
Und die Eltern dieser anderen unsozialen Wesen würden vielleicht sagen, wir versuchen das Gleiche.
Ja, vielleicht. Ich gebe jetzt offen zu, ich bin da manchmal ein bisschen misstrauisch, weil ich manchmal staunend davor stehe. Aber jetzt nicht zu viel dazu. Natürlich hofft man sich das, aber wenn man sich anguckt, was sozusagen, über welche Fragen wir uns stellen, geht es ja nicht nur um Gut oder Böse, sondern es gibt um unheimlich viele ethische Fragen, die in der Mitte stehen.
Und diese ethischen Fragen möchte also jetzt die OECD ein bisschen mitklären helfen. Und diese Aspekte, das sind 4 Aspekte, die man jetzt in diesen Richtlinien aufgegriffen hat, wie gesagt, ethische Richtlinien. Aspekt Nummer 1, künstliche Intelligenz soll der Menschheit nützen und ihr nicht schaden. Ja. Die künstliche Intelligenz muss die Menschenrechte, demokratische Prinzipien und die nationalen Gesetze respektieren. Auch gut. Für potenzielle Nutzer muss jederzeit klar ersichtlich sein, dass sie mit einer künstlichen Intelligenz interagieren. Da wird es wahrscheinlich schon schwerer.
Das könnte schon ein bisschen schwerer sein. Was mich bei diesen ganzen 3, 4 Prinzipien beschäftigt hat, als ich es auch gelesen habe, Die erste Frage, die ich mir im Augenblick stelle und die beschäftigt mich dramatisch, ist, was ist sozusagen das erste Element, wo wir mit dieser Sache wirklich auch im täglichen Leben konfrontiert werden? Wahrscheinlich wird es das selbstfahrende Auto sein. Und beim selbstfahrenden Auto wird möglicherweise sehr schnell eine Situation entstehen, wo das Auto, so verrückt es klingt, die ethische Entscheidung trifft, wenn es mal sozusagen zu schnell gefahren ist und nicht mehr bremsen kann, wen trifft? Welcher Fußgänger wird jetzt leider überfahren, weil der andere geschützt wird? Das sind doch ethische Fragen, die quasi Technik plötzlich beantworten soll. Mhm. Und da hilft mir jetzt irgendwie der Kompass, dass das demokratisch und rechtsstaatlich sein soll, leider ziemlich wenig.
Das ist wahrscheinlich so. Stefan Braun hier zu Gast. Das sind übrigens freiwillige Vereinbarungen von der OECD. Das wollte ich noch nachschicken. Deutschlandfunk Kultur und hier zu Gast in dieser Stunde Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen in dieser Stunde, wie die Welt sich verändert, was so auf uns zukommt. Eines können wir, glaube ich, festhalten, nämlich die Impulse zur Veränderung, wenn wir auch nochmal auf den YouTuber gucken, auf Rezo, die kommen zurzeit nicht aus den Parteien, die kommen nicht von den Politikern, sondern irgendwie aus der Gesellschaft und vor allem von den jungen Menschen auch, oder?
Ja, das finde ich eine unglaublich spannende Entwicklung, dass man mal anguckt, was so in den letzten anderthalb, zwei Jahren passiert ist. Natürlich hat es in den verschiedenen Parteien Veränderungen gegeben, aber die wirklich großen Debatten und Impulse kommen im Augenblick aus Bürgerbewegungen, aus Bürgerinitiativen, aus Volksinitiativen, zum Beispiel diese Bieneninitiative in Bayern, auch die Proteste gegen das Polizeigesetz in Bayern. Da waren irgendwie Parteien immer auch ein bisschen dabei, aber faktisch kommt es aus einer Bewegung, die sich spontan, möglicherweise ganz klein, startet und dann immer größer wird. Guckt man sich die Proteste der Frauen gegen die katholische Kirche an oder Aktionäre, es ist eine sehr spannende Zeit.
Und vielleicht können auch Künstler dazu was beitragen, können sie ganz sicher, nicht nur vielleicht. Die kämpfen zurzeit in Hamburg um ihre Arbeitsplätze in einem Hinterhof. Darum geht's gleich nach den Nachrichten im Länderreport. Und Ihnen, Herr Braun, vielen Dank, dass Sie hier waren in dieser Stunde.
Gerne.